Auswirkungen der glückseligen Hoffnung. Einige Auswirkungen. Ich habe mir 10 aufgelistet aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ich nenne diese 10 und nachher gehen wir durch diese 10 hindurch. Die finden sich also in allen 5 Kapiteln, angefangen im Kapitel 1 bis zum Kapitel 5. Erstens, ein Ansporn zum fleißigen Arbeiten. Dann zweitens, wir begreifen, die Sache ist dringend. Drittens, wir kehren uns ab von den Götzen. Viertens, Ermunterung bei Widerstand. Fünftens, Liebe zu den Geschwistern. Sechstens, Befestigung. Siebtens, Ansporn zur Heiligkeit. Achtens, Trost bei Traurigkeit. Neuntens, rechte Beziehung zur Welt. Und zehntens, Gemeinschaft. Gemeinschaft der Gläubigen. Diese 10 Auswirkungen der glückseligen Hoffnung wollen wir jetzt miteinander durchgehen. Die Christen in Thessalonich warteten auf das Kommen des Herrn. Der Beweis dafür, dass sie warteten, war der, dass sie nicht untätig waren. Wenn wir auf irgendetwas warten, dann warten wir vielfach untätig. Aber wenn wir auf den Herrn warten, dann sind wir eben nicht untätig. Sondern auf den Herrn warten bedeutet, seinen Auftrag wahrnehmen, an seinem Auftrag arbeiten. Und tun wir es nicht, warten wir gar nicht auf ihn. 1. Thessalonicher 1, Verse 2 und 3, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes, des Glaubens und der Bemühung, der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Hier haben wir Ausharren der Hoffnung. Ausharren, das allein ist tatsächlich etwas Passives. Ganz buchstäblich, ich hoffe, ihr könnt so viel Latein, passiv kommt vom Pati. Leiden oder dulden. Das ist etwas Erduldendes. Eine Bürde, die uns auferlegt ist und unter dieser Bürde bleiben, heißt ausharren. Harren wir auf das Kommen des Herrn? Ja, es stimmt, wir sind unter einer beständigen Bürde. Der Druck dieser Welt, auch der Druck der eigenen Sünde und Sündhaftigkeit, die wir mit uns herumtragen. Das allein, ja, das wäre ein untätiges Warten. Aber in diesem Vers steht, dass der, der ausharrt auf das Kommen Christi, dass er Bemühungen der Liebe hat und Werke des Glaubens. Er wirkt und er bemüht sich. Oder eben er arbeitet. Und da ist so viel Arbeit. Da ist so viel Arbeit, Geschwister. Manchmal kann man selbst dran den Mut verlieren. Da ist ein ungeheures Arbeitsfeld. Die Welt ist ein Arbeitsfeld. Die Gemeinde ist auch ein Arbeitsfeld. Paulus sagt das von den Korinthern, sie seien ein Acker. Da ist so viel Arbeit. Da ist so viel Arbeit in der örtlichen Versammlung. Also wir könnten beständig dran sein und hätten noch längst nicht alles getan, was wir tun könnten. Und wenn man das beobachtet und dann sieht, dass ein Großteil der Geschwister in den örtlichen Versammlungen mehr oder weniger passiv ist. Ja, manchmal, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Was man tun soll. Manchmal kann man daran, man kann sich schier hintersinnen, wenn man das sieht. Wenn wir wirklich glauben, dass der Herr kommt, dann werden wir arbeiten. Dann werden wir arbeiten im Wort Gottes. Dann werden wir uns bemühen, täglich das Wort Gottes zu lesen, darüber nachzudenken, es immer besser zu verstehen. Wir werden arbeiten im Gebet, wir werden beten für die Geschwister, für die örtliche Versammlung, wir werden beten für befreundete Versammlungen, wir werden beten für Missionare, wir werden beten für verlorene Menschen, wir werden beten für die Obrigkeit, wir werden arbeiten im Gebet. Wir werden arbeiten auch in der Ermunterung, Ermahnung, im Trösten der Geschwister. Es ist ein Ansporn zum fleißigen Arbeiten. Paulus spricht im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 auch vom Ende, vom Kommen des Herrn, von der Entrückung und sagt direkt in dem Zusammenhang, 1. Korinther 15, 51 bis 58, da spricht er von der Entrückung, von unserer Verwandlung. Und dann sagt er, daher, merken wir, wie er das verknüpft. Daher, weil wir diesen Glauben, diese Überzeugung, diese Hoffnung haben, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend im Werk des Herrn. Das ist ein so schönes Wort, überströmend im Werk des Herrn. Und das ist etwas unendlich Frustrierendes, wenn man immer wieder erlebt, wie viel zu viele Geschwister, die rechnen genau aus, wie viel sie tun. So viel tun wir, so viel kannst du von mir verlangen und nicht mehr. Das ist so kümmerlich, diese Haltung. Hier sagt Paulus, daher, Leute, wenn das stimmt, was ich eben gesagt habe, seid überströmend. Zählt doch nicht die Stunden, zählt doch nicht die Besuche, die du machst. Überströmend. 7, 8, 12, 10, zählt sie gar nicht. Oder wie Salo im Buch Prediger sagt, säe deinen Samen am Morgen, am Abend, und dann sagt er auch, gib von dem, was du hast, von deiner Zeit, von deinem Besitz, von deinen Möglichkeiten, gib einen Teil an 7, sogar an 8, und will damit sagen, gib einfach, gib, 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 zähl gar nicht, überströmend. Ansporn zum Arbeiten. Ja, manchmal werden wir ja auch müde, das ist wirklich so. Ich habe das oft erlebt, sehr oft, sehr oft. Dass ich den Bettel hinschmeißen wollte. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und die Erinnerung daran, dass der Herr kommt, gibt uns neuen Mut. Wir machen weiter. Der Herr kommt. Der Herr sagt nämlich, was sagt er? Glückselig der, den er bei der Arbeit antrifft, wenn er kommt. Glückselig, sagt er. Matthäus 24, 46. Diese Verse wurden gestern Abend gelesen. Matthäus 24, 46. Glückselig jener Knecht. Oder in Lutherdeutsch, im Alten Testament hat er dieses glückselig so übersetzt, wohl dem Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also tuend finden wird, bei der Arbeit findet, glückselig. Es war mal ein Brauereiross, so zur Zeit noch, eben als man mit Ross und Wagen die Bierfässer von Haus zu Haus oder von Gasthof zu Gasthof brachte. Und das war natürlich Arbeit für ein solches Brauereiross. Und ein Brauer, der hatte einen alten, treuen Klepper. Und mit den Jahren wurde ihm das Arbeiten natürlich mühseliger und immer so gegen 5, 6 Uhr abends konnte das Ross fast nicht mehr. Und dann flüsterte ihm der Fahrer ins Ohr, seinem Gaul, seinem müden Klepper, jetzt geht's heim. Und da ging jedes Mal ein Ruck durch diesen Klepper und dann schaffte er auch noch die letzte Stunde, die letzte Kurve noch. Jetzt geht's heim. Ja, es geht heim. Tatsächlich. Paulus war ja ein hervorragender Mathematiker. Er verstand wirklich die Grundoperationen des theologischen, christlichen Rechnens. Er sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Im Griechischen steht hier wörtlich, denn ich rechne. Denn ich rechne, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind. Er hat einfach gerechnet. Logizomai steht im Griechischen. Er hat gerechnet. Gerechnet, wie schwer ist das Leiden, wie groß ist das Ausmaß der Beschwerden, welchen Umfang haben die Mühen? Gerechnet. Und dann hat er gerechnet und das verglichen mit dem Kommen des Herrn. Mit der kommenden Herrlichkeit, mit der ewigen Herrlichkeit, mit unserer Berufung, unserer Stellung, unserer ewigen Bestimmung. Er hat gerechnet und dann gemerkt, das lässt sich gar nicht miteinander vergleichen. Ist nicht der Rede wert. Alles Seufzen in dieser Hütte wird ein Ende haben. Wir werden verwandelt werden. Wir werden in unsere himmlische Behausung eingehen. Daran dachte Paulus oft. Darum redet er so oft davon. Wir seufzen noch beschwert in dieser Hütte, sagt er, aber wir haben ein Haus, ein himmlisches vom Herrn gemacht. Nicht mit Händen. Und wir seufzen, bis wir da sind. Er dachte oft an seinen Meister Jesus, wie er durch Leiden in die Herrlichkeit einging. Er erinnert seinen Schüler und Mitarbeiter Timotheus daran, halt im Gedächtnis, Jesus aus dem Samen Davids, gekreuzigt, auferstanden. Halt ihn im Gedächtnis, seinen Weg, seinen Gang, durch Erniedrigung, durch Leiden, aber er wurde erhöht, er wurde verherrlicht. Das ist auch unser Weg. Ein Ansporn zum fleißigen Arbeiten. Der Evangelist Georg Whitfield, er lebt im 18. Jahrhundert, er sagte, 3 Jahre vor seinem Tod, er wurde nur 54, 3 Jahre vor seinem Tod sagte er, ich will in einer Flamme für Jesus verzehrt werden. Hätte ich Flügel, wollte ich von Pol zu Pol fliegen mit dem Evangelium. Und so hat er gelebt, 30 Jahre lang. Genau so. Er hatte 26 Jahre früher, damals war er erst 27 Jahre alt, schon geschrieben, die Trauben wecken das Verlangen, von den vollen Weinstöcken im himmlischen Kanaan zu kosten. Die Erstlingsfrüchte lassen mich nach der vollen Ernte rufen, meine Seele ist krank vor Liebe. Nichts kann sie befriedigen als die ungehinderte Schau und der volle Genuss Christi. Und das ist die wahre Erklärung für seinen Eifer. Er sehnte sich nach seinem Herrn, bei ihm zu sein, ihn zu sehen, nach der ungehinderten Schau Christi. Ein Ansporn zum Arbeiten. Zweitens, wir begreifen, die Sache ist dringlich. Ich habe einmal alle Verse zusammengesucht. Und das ist ja inzwischen eine ganz leichte Arbeit. Wir haben ja Gibeoniter. Und denen sagen wir, so, jetzt gehst du Wasser schöpfen. Los! Und er macht dann. Kennen Sie die Gibeoniter aus Josua 9? Unsere Gibeoniter sind elektronisch und sie sind ganz geduldig, die machen alles. Du kannst ihnen befehlen, los, hol alle Verse aus dem Neuen Testament heraus, wo das Wörtlein bis steht. Die machen das ganz brav und sehr schnell. Und wenn wir diese Verse einmal alle vor Augen haben und sie lesen, dann bekommen wir einen überwältigenden Eindruck davon, dass die Sache wirklich dringlich ist. Wir haben nicht endlos Zeit. Diese Zeit läuft uns aus und sie läuft eines Tages ab. Lesen wir eine Reihe dieser Verse, Matthäus 5, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, da erinnert er uns daran, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Bis. Matthäus 10, 22 steht auch in Matthäus 24, 13, auch Markus 13, 13, wer ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Matthäus 10, 23, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Matthäus 16, 28, steht auch in Markus 9 und in Lukas 9, parallel, es sind etliche von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen. Matthäus 22, 44, das wird auch in Markus 12, Lukas 20, Apostelgeschichte 2, Hebräer 1 und Hebräer 10 zitiert. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Matthäus 23, 39, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Matthäus 26, 29, ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis an jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lukas 19, 13, handelt, bis ich komme. Johannes 21, 23, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Apostelgeschichte 3, 21, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Römer 11, 25, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. 1. Korinther 4, 5, so urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt. 1. Korinther 11, 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1. Korinther 15, 25, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Philipper 1, 6, der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollführen bis auf den Tag Jesu Christi. 1. Thessalonicher 4, 15, wir die Liebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn. 1. Timotheus 6, 14, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. 2. Timotheus 1, 12, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Jakobus 5, 7, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. 2. Petrus 1, 19, eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche. Offenbarung 2, 25, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Offenbarung 2, 26, wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende. In 37 Versen steht dieses bis, das sich jedes Mal bezieht auf das Kommen des Herrn. Und das bedeutet ganz einfach, wir haben einen Auftrag und wir haben eine Frist. Ganz einfach. Das ist so einfach. Das muss man gar nicht groß erklären. Wir verstehen es sofort. Wir haben einen Auftrag und wir haben eine Frist. Nun, wir wissen, wie es ist. In der Schule, in der Ausbildung, im Berufsleben, da gibt es Fristen und man muss sich einfach an die Fristen halten. Bis dann musst du vorbereitet sein, dann kommt die Prüfung und dann kommt sie. Oder bis dann musst du dieses Produkt liefern. Mir sitzen manchmal Verleger im Nacken, die sind ungeheuer lästig. Bis dann muss das Manuskript da sein. Nun, das nehmen wir hin und wir halten uns auch daran. Aber jetzt schnell vergessen wir, dass uns der Herr einen Auftrag gegeben hat und eine Frist. Nun, wir wissen den genauen Tag nicht, aber wir wissen, dass uns die Zeit ausläuft. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Frist und das bedeutet, wir haben wenig Zeit. Und dort, wo Geschwister das gemerkt haben, immer wieder, wenn ihnen das klar wurde, dann hatte das Auswirkungen. Die meisten von euch kennen sicher Watchman Nee, dem Namen nach natürlich, persönlich. Keiner von uns ihn kennengelernt. Chinesischer Christ. 1948 hatten sie dort eine Konferenz der zahlreichen Gemeinden, die durch seinen Dienst entstanden waren. Und dann hat er eine Predigt gehalten, unter anderem. Aber diese Predigt, die hat wirklich etwas bewegt. Die Predigt war über Markus 12, 17. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, aber gebt Gott, was Gottes ist. Das war 1948. Und das war wirklich ein Appell, auch Gott alles zu geben. Wir geben dem Kaiser immer alles. Tun wir alle immer. Wir zahlen Steuern, wir gehen pünktlich zur Arbeit, wir tun immer alles als gute Christen und gute Staatsbürger. Jetzt gebt aber auch Gott, was Gottes ist. Beginnt jetzt damit. Und das hat so eingeschlagen in den Herzen der chinesischen Geschwister, die begannen wirklich, all ihr Geld, all ihre Zeit, alles herzugeben, in einer gewaltigen Anstrengung, das Evangelium bis in die letzten Winkel von China zu bringen, denn sie merkten, die Zeit läuft uns aus. Ein Jahr später hatte Mao Zedong ganz China unter seiner Fuchtel. Und dann ging es nicht mehr. Und sie haben wirklich ganz China noch bis zum letzten Winkel dieses Riesenreiches noch erreicht. Sie gaben Gott, was Gottes ist, weil sie wussten, wir haben nicht alle Zeit. Nun, das gilt für uns immer. Der Herr wird kommen. Und wenn er nicht kommt, dann wird er uns einmal aus diesem Leben rufen. Und so ist die Zeit für uns alle befristet. Ich habe vor etlichen Jahren, ja, das sind etwa 15 Jahre her, habe ich eine Biografie gelesen von einem Juden, von einem osteuropäischen Juden, Eliezer ben Yehuda. Und dieser Eliezer ben Yehuda hatte eine Vision. Er lebte gleichzeitig mit Theodor Herzl. Und Theodor Herzl, er wusste, die Juden brauchen, um ein Volk zu werden, ein Land. Und Eliezer ben Yehuda begriff, die Juden brauchen, um ein Volk, eine Nation zu werden, auch eine Sprache. Diese beiden Dinge, ein Land und eine Sprache. Und Eliezer ben Yehuda hat sein Leben dafür eingesetzt, dass Hebräisch zur Sprache der Juden wird. Das war eine ungeheure Arbeit. Er musste einen Wortschatz schaffen, einen ganz neuen Wortschatz für ein inzwischen sehr verändertes Leben. Er musste ein Wort finden für Zeitung. Nun, er merkte, dass er eigentlich deutsch aufgewachsen war, also osteuropäischer Jude, die redeten ja so eine Art Deutsch. Dieses Judendeutsch, Jiddisch nennt man das. Und so nannte er Zeitung, jetzt nur als ein Beispiel, Eiton. Das kommt von Hebräisch Eid, Zeit, Endung On, Eiton, Zeitung, hat er vom Deutschen die Idee übernommen. Er musste zahllose Wörter schaffen und er hat also gearbeitet von morgen früh bis abends spät. Er hat die verwandten semitischen Sprachen, hat er alle durchkämmt, ob in diesen solche Begriffe schon gebildet sind, die man dann verwenden kann für das Hebräische, das auch eine semitische Sprache ist. Also das Aramäische und das Syrische und auch das Arabische hat er ausgewertet und er arbeitet an seinem Wörterbuch und er wusste, dass daran alles liegt, ob die Juden zu einer Nation werden. Sie brauchen eine gemeinsame Sprache. Und er hat wirklich gearbeitet, von morgen früh bis abends spät, sich an dieser Sache aufgezehrt. Er arbeitete meistens an einem Stehpult. Es gibt ein Museum in Jerusalem. Ich habe das Museum zwar nicht gesehen, ich war noch nie in Israel. Ich habe ein Bild davon gesehen. Es gibt ein Museum von ihm und dort steht ein Stehpult, an dem er arbeitete. Und er hatte vor sich eine Tafel. Und auf dieser Tafel stand folgender Satz. Die Zeit ist so kurz, und noch so viel ist zu tun. Das könnte einen zu Tränen bewegen. Es hat mich sehr gerührt, wie dieser Mann arbeitete. Und als er dann diesen Tag erlebte, diesen Triumph, dass zur britischen Mandatszeit Hebräisch tatsächlich zur zweiten Amtssprache neben dem Englischen, weil ja die Engländer Mandatsmacht waren, Hebräisch zur zweiten Amtssprache erklärt wurde, da war der Mann wie ein Traum. Der ist durch die Gassen von Jerusalem gerannt und hat gejubelt. Hebräisch, Hebräisch, Hebräisch ist unsere Sprache. Aber er stand da und arbeitete Tag für Tag daran, dass es auch Wirklichkeit wurde. Die Zeit ist so kurz und noch so viel ist zu tun. Er hatte Tuberkulose und die Ärzte hatten ihm nur wenige Jahre gegeben, als er 20 war. Er wurde noch über 50. Ja. Und wir wissen auch, wie der Herr, er vergleicht sich selbst oft mit einem Hausherrn, mit einem Meister, der seinen Knechten, seinem Gesinde einen Auftrag gibt für die Zeit, da er weg sein werde. Er werde aber wiederkommen. Ja, wir kennen diese Vergleiche. Und wir verstehen sie auch. Ich muss gar keine Illustrationen suchen. Ist deutlich genug. Lukas 12. Verse 35 bis 37. Lukas 12, 35 bis 37. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wann irgendwer aufbrechen mag von der Hochzeit auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald aufmachen, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Dann dritte Auswirkung der glückseligen Hoffnung. Wir kehren uns ab von den Götzen. Lesen wir noch einmal diesen Vers in 1. Thessalonicher 1, 10. 9 ist es, 9 und 10. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Sie warteten auf den Herrn und sie hatten sich von den Götzen abgekehrt. Wenn wir dem Herrn gehören und auf sein Kommen warten, dann wird neben ihm und seiner Sache alles zweitrangig. Alles. Alles, was zu ihm in Konkurrenz treten will, das ist ein Götze. Aber all das wird zweitrangig. Denn die Welt vergeht und ihre Lust. Die Gestalt dieser Welt vergeht. Alle Reichtümer dieser Welt, alle Ehre dieser Welt, alle Rangordnungen dieser Welt, alles wird umgeworfen werden. Und der Herr sagt in Lukas 17, 31 bis 33, in einer seiner Endzeitreden, Lukas 17, 31 bis 33, an jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird, und sein Gerät im Hause hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich gleicherweise nicht zurück. Gedenkt an Lots Weib. Wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer irgendes verliert, wird es erhalten. Nun, das hat natürlich eine direkte Bedeutung für das Kommen des Herrn, sein sichtbares Erscheinen. Aber dem Prinzip nach gilt das immer. Im Wissen, dass der Herr kommt, lassen wir, wo es darauf ankommt, alles liegen. Natürlich gehen wir täglich unserer Arbeit nach. Wir haben da auch Verpflichtungen, auch die Familie zu ernähren. Wir tun das. Aber wir tun das immer wie nur auf Zeit. Wir wissen, das ist nicht die eigentliche Sache. Das ist nicht mein Lebensinhalt. Ich gehe nur arbeiten, damit ich die Familie ernähren kann, aber mein Lebensinhalt und mein Lebenssinn ist, dem Herrn zu leben, seiner Sache zu dienen und auf sein Kommen zu warten und alles zu tun für seine Sache, bis er kommt. Alles liegen lassen. Und das bedeutet auch, dass wenn es sein muss, ich kann ein Buch, das ich gerne lesen würde, auf die Seite legen. Nein, jetzt ist etwas Wichtigeres dran. Fernseher ausschalten oder vielleicht aus dem Fenster kippen wäre noch besser, denn jetzt ist etwas Wichtigeres dran. Und solche Entscheidungen, die zeigen, wo unser Herz ist. Wenn es darauf ankommt, dass wir wirklich Dinge, die wir ganz gern tun würden, liegen lassen können. Denn jetzt ist etwas anderes wichtiger. Jetzt geht es da hier um eine Seele, die wir für den Herrn gewinnen müssen. Jetzt müssen wir uns auf die Knie gehen und zum Herrn rufen. Jetzt müssen wir alles andere liegen lassen. Ich hoffe, du kennst das. Alles liegen lassen, weil etwas Höheres ruft. Die Augen abwenden von Dingen, die dich fesseln, weil Christus jetzt ruft. Und wenn du das jetzt nicht kannst, dann wirst du es im entscheidenden Augenblick auch nicht können. Denn wenn du das jetzt nicht kannst, dann gehörst du dem Herrn wahrscheinlich gar nicht. Dann gehört ihm dein Herz wahrscheinlich gar nicht. Dann bist du ziemlich sicher nur ein Mitläufer, einer, der dabei ist, im großen Haufen. Wir können auch sagen, wer wirklich glaubt, dass der Herr wiederkommt, der wird den Götzen absagen und er wird Gott dienen. Wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, davon hören, aber daraus nicht die entsprechenden Konsequenzen ziehen, dann sind wir mit offenen Augen blind. Dann sind wir wissend und doch unwissend. Dann sind wir womöglich Schauspieler, die einfach eine Rolle spielen. Die Schauspieler, griechisch Hypokritai, das wird in den Bibelübersetzungen mit Heuchler übersetzt. Aber das Wort, das da verwendet wird, ist Schauspieler. Und das kann man. Man kann in eine Rolle schlüpfen, alles richtig sagen, sich proper verhalten, aber es ist noch eine Rolle. Und der Herr sagt etwas von solchen, die auf sein Kommen nicht warten, anderes tun, denen anderes wichtiger wird als der Herr, ihre Karriere, ihre Position, ihre Macht, ihr Einfluss, was auch immer. Und von denen sagt er, Matthäus 24, Verse 50 und 51, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an welchem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und er wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil setzen mit den Schauspielern. Denn er ist einer. Und dann wird er auch für ihn gesellt, öffentlich, vom Herrn selbst. Matthäus 24, 50 und 51. Ja, wenn wir bedenken, Gott hat dich in Christus erwählt, vor Grundlegung der Welt. Nicht andere hat er erwählt, dich hat er erwählt. Und er hat dich dazu bestimmt, bei seinem Sohn zu sein. Wie sein Sohn zu sein. Und Christus ist um deinetwillen erschienen. Und er hat am Kreuz dich geliebt. Paulus sagt das von sich, Christus, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Er hat dich geliebt. Er wird persönlich kommen, er selbst, nicht ein Engel, nicht eine Gesandtschaft, er selbst kommt, um dich zu sich zu nehmen, weil er selbst will, dass du da sein sollst, wo er ist. Das ist so großartig, das ist so gewaltig. Aber wie matt ist unser Geist, den dieses Wissen nur ganz schwach berührt. So wie die Schwalbe, die über die Wasserfläche flitzt und dann ein Insekt nimmt, berührt die Oberfläche des Wassers ein wenig. So eine kleine Spur ist davon zurückgeblieben. Unser Geist ist so unsagbar matt. Er regt sich angesichts solch großartiger Wahrheiten ganz schwach. Und da haben wir wirklich nötig, dass der Herr sich uns erbarmt. Herr, erbarme dich uns, erwecke uns auf. Rühre unsere Seelen auf. Ja, wäre es nicht besser, in einer wilden Flamme leidenschaftlich für den Herrn zu leben und sich zu verzehren, als langsam, schwelend, mottend, sich durch dieses Leben zu schleppen und nicht viel mehr als beißenden Rauch von sich zu geben. Herr Whitfield, der sagte, ich will in einer Flamme verzehrt werden für Jesus. Glücklicher Mensch. Im Kapitel 2 des 1. Thessalonicher Briefes weitere Folgen, Auswirkungen der glückseligen Hoffnung. Viertens, die vierte Auswirkung, Ermunterung bei Widerstand. Paulus spricht in Kapitel 2 von Widerstand. 1. Thessalonicher 2, 1 und 2. Denn ihr selbst wisst, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter großem Kampf. Sie waren misshandelt worden, da war Widerstand, da war großer Kampf, aber sie gewannen Freimütigkeit. So müsste man das eigentlich hier übersetzen. Das, was die alte Elberfelder übersetzt, wir waren freimütig, man müsste das eigentlich so übersetzen, wir gewannen Freimütigkeit. Und man bekommt einen Eindruck davon, wenn man Apostelgeschichte 16 liest, sie wurden da geschlagen und ins innerste Gefängnis geworfen, in den Stock gelegt, vorher waren sie ausgepeitscht worden und es muss eine Weile gedauert haben, bis sie Freimütigkeit gewannen. Natürlich steckt man das nicht einfach so weg, sie waren ja nicht irgendwelche gefühllosen Buddhas. Nein, der Christ empfindet sehr tief, wie sein Herr auch, und Schmerz ist Schmerz und wenn es weh tut, tut es weh. Das kann man nicht einfach so verdrängen oder wegreden. Aber sie gewannen Freimütigkeit. Und so lesen wir dort in Philipper 16, dass sie mit einem Mal anfingen zu singen, den Herrn zu loben. Da hatten sie Freimütigkeit gewonnen. Und sie werden bedacht haben, was er alles für sie getan hat. Wie er kam, für sie litt, für sie starb. Und wie er kommen wird, um sie zu sich zu holen. Und wie alles, was sie tun, nicht vergeblich ist. Denn unser Herr kommt, und sie gewannen Freimütigkeit. Die Verse 3 bis 6 in 1. Thessalonicher 2, die legen nahe, dass man den Apostel verleumdete in Thessalonich. Man hat das ja verschiedentlich getan, ihn verleumdet, und wahrscheinlich hat man ihm unterstellt, er macht das alles nur für Geld. Er hat seine Absichten, wisst ihr? Er will an eure Geldbörsen, dieser Paulus. Und so sagt er, Verse 3 bis 6, denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüfte. Niemals sind wir mit einschmeichender Rede umgegangen, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Es ging uns nicht ums Geld. Das war eine Verleumdung. Nun, manch einer ist in seinen Motiven bei der Verkündigung des Evangeliums lauter und hat so dieser Versuchung widerstanden, am Evangelium reich werden zu wollen. Aber manch einer erliegt einer anderen Versuchung. Sie ertragen nicht Verleumdungen, die Unterstellung, sie seien in Geldsachen unlauter. Das ist nämlich noch fast noch eine schwerere Versuchung. selber da sauber zu sein, dass man nicht das Geld der Leute will, ihnen wirklich dient, weil man ihnen das Evangelium bringen will. Aber einem dann unterstellt wird, der will nur euer Geld, wo es gar nicht stimmt. Das ist eine Versuchung, den viele nicht vertragen. Und vor etlichen Jahren, da stand das in der Idea zu lesen, dass, ich glaube, es war der Geschäftsführer oder der Direktor der Christoffel-Blindenmission, und er nahm sich das Leben, weil man ihm unlautere Geschäftsführung unterstellt. Er hat das nicht verkraftet. Das Wissen darum, dass der Herr kommt, ermuntert uns bei Widerstand, auch bei Verleumdungen, auch bei Unterstellungen, die ja gerade einem Christen besonders wehtun, weil der Christ ja Gott fürchtet und das Böse verabscheut und es darum nicht tut. Und wenn man ihm dann unterstellt, er tue Böses, das ist eine ungeheure Belastung. Das ist ein gewaltiger Druck. Und das Wissen um das Kommen des Herrn ist eines der Mittel, das der Herr verwendet, um uns hier die Kraft zu geben, trotzdem weiterzugehen. Ich nannte vorhin schon Georg Whitfield. Auch er wurde verleumdet. Von allen Seiten. Öffentlich, in der Presse, in ganz niederträchtiger Weise. Teilweise wurde er sogar von Mitarbeitern, von Brüdern hintergangen. Und wie hat er darauf reagiert? Immer wieder liest man das in seinen Briefen. Hier ein Zitat aus einem seiner Briefe 1741. Es ist mir das Geringste von Menschen beurteilt zu werden. Meinem Meister stehe oder falle ich. Bald werden wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Und dort muss ich mich für das, was ich gelehrt und gepredigt habe, verantworten. Immer wieder redet er von diesem großen Tag. Da werden wir vor Gott stehen. Vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und das war es, das ihn anspornte, weiterzumachen. Was auch für Verleumdungen gegen ihn verbreitet wurden. Das Kommen des Herrn gibt uns Kraft zum Ausharren auch unter ganz widerwärtigen Umständen. Fünftens, fünfte Auswirkung, das Kommen des Herrn und die Liebe zu den Geschwistern. Liebe zu den Geschwistern. Wenn wir den Herrn lieben, sehen wir uns nach seinem Kommen. Ist offensichtlich so. Wenn wir den Herrn aber lieben, dann lieben wir auch die Geschwister. 2. Timotheus 4,8. Da spricht Paulus davon, von der Liebe zum Kommen des Herrn. 2. Timotheus 4,8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ja, die Liebe zum Herrn weckt Liebe zu seinem Kommen. Und das wiederum schlägt sich nieder in Liebe zu den Geschwistern. Die lebendige Hoffnung und die Bruderliebe hängen sehr eng zusammen. Erster Thessalonicher 2, Verse 7 bis 11. Da sehen wir, wie diese lebendige Hoffnung bei Paulus diese Liebe zu den Geschwistern bewirkte. 1. Thessalonicher 2, 7. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine Amme ihre eigenen Kinder pflegt. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Ja, wie kann jemand sein eigenes Leben und damit alles, was das Leben an Möglichkeiten bietet, dran geben wollen? Wir alle hängen doch an unserem Leben. Und damit meinen wir nicht nur das biologische Leben, das an unseren Gliedern zappelt und kribbelt. Sondern wir meinen auch all die Möglichkeiten, die wir deswegen haben. Wie wir unsere Zeit einteilen, wie wir uns da etwas leisten können, da etwas erleben können. Und sein Leben drangeben, heißt, dass wir bereit sind, all solche Dinge zu vergessen. Weil hier etwas anderes ist. Etwas, das mir so wie es Paulus hier tat. Er fiel ja nicht tot um, als er sein Leben dran gab. Sondern er verlor sich an andere, an die Geschwister, an das Werk des Herrn, an das Reich Gottes, an die Verbreitung des Evangeliums. Und er verlor sich im Dienst an den Geschwistern. Dass hier einer sagen kann, wir sind in eurer Mitte zart gewesen. Wir wären alle gern dabei gewesen, den Paulus da zu erleben. Meistens denkt man ja an Paulus, so wie er war, ein Eiferer, ein kantiger Kerl, der von seinem Charakter her sicher auch hart sein konnte. Und so war er sicher vor seiner Bekehrung. Und wie wurde er verändert? Zart. Wie eine Mutter ihre eigenen Kinder pflegt. Und ihr wart uns lieb geworden. Und so haben wir unser Leben euch zur Verfügung gestellt. Bruderliebe. Die lebendige Hoffnung und die Bruderliebe hängen wirklich sehr eng zusammen. Und jetzt schlagen wir noch einmal in den Evangelien auf. Matthäus 24. Matthäus 24, Verse 45 bis 49. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, da so tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verzieht zu kommen, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Trunkenen. Das ist ein ganz auffälliger Zusammenhang. Der Knecht, der in seinem Herzen sagt, mein Herz kommt noch lange nicht, also der nicht auf den Herrn wartet, der beginnt seine Mitknechte zu schlagen. Und ich behaupte, ich habe das gestern schon gesagt, dass das eine der wirklichen Ursachen dafür ist, dass Geschwister, Brüder Streit miteinander haben, und es ist auch eine Ursache dafür, dass es immer wieder solche herrischen Charaktere gibt, denen Gemeinden sich über die anderen stellen und anfangen, andere zu gängeln, andere zu knuten, andere zu dirigieren, zu kommandieren, dass sie immer das tun müssen, was sie wollen. Das ist eine Form des Schlagens. Sie schlagen ihre Mitknechte. Sie lieben sie gar nicht, sie lieben nur sich selbst. Natürlich alles immer im höchsten Namen und im Namen der höchsten und edelsten Beweggründe, aber sie lieben nur sich selbst. Und schlagen ihre Mitbrüder, schlagen ihre Mitknechte. Und das kommt daher, dass sie im Herzen sagen, der Herr verzieht zu kommen. Und es ist auch so, wenn wir nicht daran denken, dass der Herr kommt, dass wir bei ihm sein werden, dass wir bei ihm unser ewiges, wirkliches, unser bleibendes Teil haben, dann werden wir auch selbst unnachgiebig, rechthaberisch, müssen unser Recht bekommen, pochen auf unser Recht und sind eher bereit, anderen Unrecht zu tun, als an uns Unrecht geschehen zu lassen. Das Kommen des Herrn und die Liebe zu den Geschwistern, das hängt sehr eng miteinander zusammen.
In diesem Kapitel 2 verwendet Paulus noch einen schönen Ausdruck, den wollen wir uns noch merken, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. 1. Thessalonicher 2. Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen, verwaist. Zum dritten Mal verwendet Paulus hier einen Vergleich aus den Familienbeziehungen. Wer verwaist ist, der hat Sehnsucht, Verlangen, dem tut das Herz weh nach seinen Eltern, oder den Eltern tut das Herz weh nach den Kindern. So hat Paulus empfunden. Für die Mitgläubigen. Die lebendige Erwartung, das lebendige Warten auf das Kommen des Herrn, führt dazu, dass wir die Geschwister lieben.